SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Die neue Bundesregierung steht nach teilweise zähen Verhandlungen, haben sich CDU, CSU und SPD zusammengerauft und sich gerade vor die Presse gestellt in Berlin und vorgestellt, was sie machen wollen. Klar ist, das sind die dicken Klopper, wie sie es mal genannt haben. Migration, Steuern, Bundeswehr, Bürgergeld, Infrastruktur und so weiter. Saarfinanzminister Jakob von Weizsäcker von der SPD zeigt sich zufrieden mit dem Paket. Er hat ja auch mitverhandelt, sagt aber, das ist auch gut fürs Saarland.
Wir haben ein riesen Infrastrukturproblem und wir haben auch ein Wachstumsproblem. Und durch die Grundgesetzänderung, durch die Hunderte von Milliarden, die jetzt investiert werden können, dadurch, dass wir Bürokratieabbau machen, dadurch, dass wir an der einen oder anderen Stelle in der Tat auch die privaten Investitionen durch steuerliche Anreize begünstigen, werden wir das Thema Wachstumsschwäche, was uns ganz besonders im Saarland auch zu schaffen macht, wirklich angehen können.
Optimismus also bei von Weizsäcker hier aus dem Saarland. Aber was sagen die Saarländerinnen und Saarländer dazu? Sind die auch optimistisch und zufrieden mit dem Plan der neuen Bundesregierung? SR3-Reporter René Hentgen hat in Heusweiler gefragt, was die Leute zur Neuauflage der GroKo sagen.
Ich halte nichts davon.
Warum?
Die SPD ist mir zu stark. Hat sich zu stark durchgesetzt.
Also ich finde, die machen eh mit uns, was sie wollen.
Also ist es Ihnen relativ egal?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist es mal nicht relativ. Also Wahlversprüche war was anderes, auch vom Merz. Merz hat andere Sachen in den Wahlkampf geschmissen, wie das, was er jetzt umsetzt.
Die machen sowieso, was sie wollen. Die freuen nichts, nur uns, oder? Und wenn ich dann diesen Idioten von Amerika noch sehe, dann gute Nacht, Gret, was alles noch auf uns zukommt.
Also es wäre toll, wenn sie das schaffen würden, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt im Moment. Ich denke, dass es nur mit diesen drei Parteien zusammengeht.
Und was sollten Sie Ihrer Meinung nach als erstes vielleicht angehen?
Tja, was? Ganz viel. Meine Frau ist jetzt im Krankenhaus, sie soll mal eine Krankenhausreform machen. Rente, habe ich gehört, ist ja jetzt noch mal in trockenen Tüchern mit ihren 48,5%. Baustellen haben die ganz viele. Energiepolitik, ja, die sollen gucken, dass die Wirtschaft noch mal floriert.
Das Problem, dass die Kinder nicht genügend Kitas haben, das finde ich schon sehr extrem. Und die Eltern dadurch ja auch nicht wissen, wie sie beruflich weitermachen können. Das finde ich schon sehr wichtig, wenn das irgendwie mal in die Reihe kommt. Und ja, mit dem Ausländerproblem, da bin ich so ein bisschen gezwiespaltet, sage ich mal, weil ich denke, ja, da muss was gemacht werden auf jeden Fall, aber anständig und mit Gedanken und nicht irgendwie so eine 0815-Lösung, sondern da muss echt drüber nachgedacht werden, wie man allen Menschen gerecht werden kann.
Also nicht wie jetzt mit Grenzkontrollen, meinst du?
Nee, auf gar keinen Fall.
Geteilte Meinungen zur neuen deutschen Bundesregierung. Am 5. Mai will sich Friedrich Merz zum Kanzler wählen lassen. Die Ministerposten, die werden auch noch offiziell bekannt gegeben. Im SR3-Feierabend ordnen wir die Pressekonferenz der neuen Bundesregierung heute nochmal für Sie ein, ganz ausführlich nach 17 Uhr. Brauchen Grundschüler schon ein Handy oder eine Smartwatch? Das können Eltern natürlich selber entscheiden. Was sie damit aber in der Schule machen, das entscheidet vielleicht bald die Landesregierung. So könnte es zumindest aussehen. Heute war das nämlich Thema im Landtag, und zwar ein gesetzliches Verbot, das die Landesregierung im Gesetz für digitale Bildung verankern will. Denise Friemann war für uns im Landtag und hat der Debatte gelauscht. Denise, es gab ja im Vorfeld schon Streit um dieses Thema. Wie sah es denn in der Debatte aus?
Ja, es gab auch heute wieder heftige Diskussionen. Die SPD-Landesregierung und die CDU-Fraktion, die hatten auch beide einen Gesetzesentwurf für dieses Handyverbot eingebracht. Und die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion hat vor allem das Hin und Her im Vorhinein, darüber hatten wir auch berichtet, der Bildungsministerin kritisiert.
Jede Schulgemeinschaft, die diesen Brief vor 10 Tagen bekommen hat und dann 10 Tage später hier sieht, dass sie ja irgendwie immer schon ein Gesetz ganz schnell und zügig machen wollten, die fragt sich doch vermutlich, nachdem sie den Brief und die Hausaufgaben jetzt ja schon wieder in die Tonne treten darf, einmal im Leben mit Profis arbeiten. Bitte doch wenigstens bei einem so einfach handhabbaren Thema die Thematik ordentlich, handwerklich sauber durchführen. Eine klare Kommunikation statt dieses peinlichen Gewurstels.
Ja, gemeint ist der Brief, den die Bildungsministerin vor 2 Wochen noch an die Schulen geschickt hatte. Da war von einem Gesetz nämlich noch nicht die Rede. Was ja jetzt offensichtlich doch kommen soll, das Handyverbot, das wurde jetzt in erster Lesung zumindest mal mit dem digitale Bildungsgesetz an den Ausschuss überwiesen. Muss jetzt natürlich noch weiter beraten werden, aber es soll bis zum nächsten Schuljahr in Kraft treten.
Wie genau soll das Handyverbot denn aussehen? Also es war ja bisher auch nicht so ganz klar.
Ja, es ist ehrlich gesagt heute auch nicht viel klarer geworden. Gesetzlich soll auf jeden Fall geregelt werden, dass Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse ihre Handys, Smartwatches und so weiter weder auf dem Schulgelände noch bei schulischen Veranstaltungen benutzen dürfen. Ausnahmen sind natürlich Notfälle oder wenn es ausdrücklich von der Lehrkraft erlaubt wurde. Wie das Ganze dann im Detail aussehen soll, das wissen wir aber immer noch nicht. Das soll die Schulordnungsbehörde regeln. Aber es gibt die entsprechende Verordnung noch nicht, weil das Gesetz ja auch noch nicht verabschiedet wurde.
Aber das Gesetz ist ja nicht nur ein Handyverbotsgesetz, sondern ein Gesetz zur digitalen Bildung. Also das noch viele andere Punkte regelt. Was steht denn da noch drin?
Sind ziemlich viele verschiedene Dinge. Im Kern geht es darum, wie die digitale Bildung an Schulen inhaltlich gestaltet, aber auch, wie sie finanziert werden soll. Zum einen soll zum Beispiel gesetzlich festgeschrieben werden, dass die Schulen sogenannte Medienkonzepte, also quasi so eine Handreichung, wie die Tablets, Laptops und so weiter im Unterricht genutzt werden, stetig weiterentwickeln sollen. Bedeutet, Lehrer, Sozialarbeiter, Schüler und Eltern, die sollen alle eingebunden werden und dann eben diese Konzepte ausarbeiten. Auch das hat die CDU-Fraktion heute kritisiert. Sie findet nämlich, es braucht für diese Konzepte auch einen gesetzlichen Rahmen. Heißt, die Landesregierung soll zumindest grob die Richtung vorgeben. Die SPD sieht das aber offensichtlich anders. Und der andere große Punkt, der ist natürlich das Geld. Denn im Saarland bekommt ja jedes Kind ab der 3. Klasse ein Tablet. Und dazu sagt Bildungsministerin Christine Streichert-Kleevo heute:
Das bedeutet, digitale Bildung ist im Saarland keine Zukunftsvision mehr, sie ist gelebte Realität. Im Saarland müssen Eltern das Tablet für die Schule nicht selbst beschaffen. Im Saarland müssen Lehrkräfte nicht mit einem bunten Strauß privater Tablets und Laptops im Klassensaal klarkommen. Das Saarland ist das einzige Bundesland, in dem das Gerät mit dem entsprechenden digitalen Content allen Schülerinnen und Schülern flächendeckend zur Verfügung gestellt wird.
Aber zumindest ab der 5. Klasse müssen die Eltern ab dem Schuljahr 2026/27 jetzt jedes Jahr 160 Euro für diese Medienausleihe bezahlen. Familien, die Sozialleistungen beziehen, die sollen dabei aber Unterstützung bekommen. Und das Land gibt natürlich auch Geld, jedes Jahr 10,5 Millionen Euro für die Endgeräte und 5 Millionen für die Software, also zum Beispiel dann für digitale Lerninhalte.
Also dann Tablets, aber kein Handy an Grundschulen. Wenn es dann verabschiedet wird, dieses Handyverbot, ab nächstem Schuljahr kann es dann in Kraft treten. Vielen Dank, Denise Rühmann. Literaturfestivals haben wir so einige im Saarland und seit letztem Jahr auch ein neues, und zwar für alle Krimi-Fans. Criminal Tango heißt das, das Krimi-Festival in Neunkirchen, mit einer Menge Lesungen und blutig war es zwischendurch auch mal, ist doch klar bei Krimis, aber zumindest immer spannend. Und deshalb geht das Festival diesen September in die zweite Runde, wieder in Neunkirchen und präsentiert von SR3. Und Julia Becker-Maleska war für uns heute bei der Pressekonferenz und kennt das Programm schon ein bisschen, Julia.
So sieht's aus. Was das Ganze wirklich spannend macht, sind die Orte, die bespielt werden beim Criminal Tango. Es sind vor allem Leerstände und Geschäfte in Neunkirchen. Ein Buchladen zum Beispiel oder ein Optiker. Mhm. Denn das Festival ist ein Projekt, das gefördert wurde vom Wirtschaftsministerium und es geht um die Belebung der Innenstadt. Das heißt, da finden nicht nur Veranstaltungen in der Gebläsehalle statt, wie man das so kennt von Neunkirchen, sondern auch im ehemaligen Kaufhofgebäude, wo heute auch das Programm vorgestellt wurde. Und das ist richtig cool, da reinzukommen mit den ganzen alten Regalen und so. Mhm. Sehr spannend. Und
bestimmt eine Menge Staub auf den Regalen.
Ja, das ändert sich natürlich noch bis zur Eröffnung des Festivals. Die übernimmt kein geringerer als Schauspieler Martin Brambach. Er liest Friedrich Dürrenmatts Die Panne und man kann im alten Kaufhof hinterher in einer Bar auch noch was trinken und sich treffen, unterhalten. Das lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und auch sonst wird die Innenstadt während des Festivals sehr belebt sein, sagt die Organisatorin Edda Petri.
Wir machen so Krimi-Walks, Krimi-Spaziergänge. Die Leute sind in Teams unterwegs in der ganzen Stadt, gehen in die verschiedenen Geschäfte, finden dort eine Spur und lösen so nach und nach einen Kriminalfall. Und das machen wir sogar auch für Hunde. Also es gibt auch Doggy-Crime bei uns. Also so, dass eigentlich immerzu irgendwelche Teams in der Stadt unterwegs sind.
Die Spür für die Spürnasen,
genau.
Dann. Und wenn ich zu Fuß gehen will, der kann auch wieder Bus fahren, wie im letzten Jahr, richtig?
Genau, und zwar mit Michael Friemel im NVG Krimi-Bus. Der ist wieder unterwegs und das war letztes Jahr schon ein absoluter Renner. 4 Fahrten, restlos ausverkauft. Da liest Michael Friemel dann aus bekannten Krimis vor. Wird mit Sicherheit sehr unterhaltsam wieder, schnell sein. Für Karten, also für Fahrtickets, mhm, und auch das Krimi-Dinner im Stumms Brauhaus sollten Sie schnell buchen. Genauso gibt es aber auch Veranstaltungen, bei denen man einfach mal spontan vorbeischauen kann. Auch in einem leerstehenden Geschäft im Saarpark-Center gibt es Krimis zum Hören. Unter anderem auch unseren Podcast Der Fall Stefanie.
Außer Martin Brambach zur Eröffnung, wer kommt da sonst noch so? Ich meine jetzt von der Krimi-Prominenz hier zu uns in Saarland.
Tagesschau-Mann Konstantin Schreiber ist gerade unterwegs mit einem sehr spannenden Projekt. Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt verhandelt er live in der Gebläsehalle einen Fall und entscheiden wird am Ende das Publikum. Außerdem kommt Marie-Louise Marjan, die legendäre Mutter Beimer aus der Lindenstraße. Die Schauspieler Andreas Sawatzki und Christian Berkel sind dabei und ein Musical-Star. Eine Dame, die ich heute auch zum ersten Mal getroffen habe, sie heißt Maricel Wölk und hat ein Stück geschrieben, das Mörder unter sich heißt. Sie spielt Bianca, eine Frau mit Persönlichkeitsstörung, und schlüpft dabei in 15 verschiedene Rollen.
Sie versucht herauszufinden, wer der Mörder oder die Mörderin unter der eigenen Haut ist und nimmt sich selbst sozusagen ins Kreuzverhör. Und das Ganze verpackt als Musical mit schönen großen Musical-Songs, auch sehr witzigen Momenten und sehr viel Spannung.
Also, Julia, sorry, ich habe dir das Mikro ausgemacht.
Ich wollte dir ja den Titelsong nicht vorenthalten, ja. Den hat Maricel nämlich gesungen, das klingt so.
Gibt es sich nicht zu erkennen, es ist wie Dunkelheit im Licht. Mörder, Mörder, Mörder.
Mörder. Da kann man direkt weitermachen. Das Kriminelle Tango Festival in Neunkirchenform, 13. bis zum 27. September, präsentiert von SR3. Wir haben schon mal gehört, es lohnt sich. Vielen Dank, Julia. Bei Instagram, Facebook oder im WhatsApp-Status im Moment alles voll von Blüten, blühenden Bäumen, Blütenpracht, ob jetzt Kirschen oder Magnolien oder andere Bäume. Alle lieben es im Moment, draußen zu sein und dieses schöne Schauspiel, was sich ja jedes Jahr im Frühling vollzieht, zu fotografieren. So kann es ja erstmal bleiben. Darüber freuen sich die meisten, also jetzt Allergiker mal ausgenommen. Die Bäume und Wiesen werden endlich wieder bunt und das freut nicht nur uns, sondern natürlich auch alle, die beruflich gerade genau darauf angewiesen sind. Zum Beispiel die Obstbauern und Imkern hier bei uns im Saarland. Und bei denen hat unser SR3-Reporter Florian Rabari-Nejad sich umgeschaut.
Da stehen sie und strahlen in weiß-rosa über die ganze weite Wiese. Die ersten blühenden Apfelbäume in Menningen. Dass seine Apfelbäume jetzt schon blühen, überrascht auch Obstbauer Wolfgang Schmidt.
Ja, ich bin ganz erstaunt. Also letzte Woche war ich hier, da war noch nichts weiß, noch hat noch nichts geblüht. Und es ist halt mal so, ein paar warme Tage und dann explodiert alles.
Und ist das jetzt was Gutes, dass die Apfelbäume schon blühen oder ist es eher zu früh für Sie?
Es ist mal eigentlich etwas zu früh. Man weiß ja nicht, es soll ja noch mal kalt werden und es kann alles erfrieren. Ja, ich bin mir unsicher, ob es gut ist.
Die Kälte besorgt Schmidt, vor allem nachts. Aber er weiß, wie er seine Bäume davor schützen kann und wie auch wir unsere Obstbäume im Garten vor der Kälte schützen können.
Man könnte die Bäume beregnen, vielleicht beim Rasensprenger, dass das rundum friert. Dann ist die Blüte inmitten dieses Eisballons geschützt für die Zeit. Oder wenn es zu Hause ist und ist ein kleiner Baum, eine Folie drüber. Einfach eine Folie drüber oder eine Plane drüber.
Ein weiteres Problem, das Schmidt und seine Bäume aktuell belastet, die Trockenheit. Einige der älteren Bäume sind schon abgestorben, andere müssen regelmäßig gewässert werden, um zu überleben. Das legt Schmidt auch uns allen für unsere Apfelbäume im Garten nahe. Wenn möglich, auf jeden Fall gießen. Trotz dieser Probleme sieht Wolfgang Schmidt der kommenden Saison positiv entgegen. Auch und gerade weil die letzte Saison durch zu viel Regen und zu wenig Wärme sehr enttäuschend war.
In Jahren, wo wenig Ertrag ist, ruhen sich die Bäume aus und ein Jahr später gibt es oft mehr Ertrag oder ganz viel Ertrag. Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Ich wünsche mir, es wird ein gutes Jahr.
Auch in Homburg sorgen die blühenden Kirschen, Birnen, Pflaumen und Mirabellen dafür, dass ordentlich gearbeitet werden kann. Vor allem von Imker Michael Simons kleinen Helfern. Jetzt könnte man meinen, die Sonne scheint, alles blüht, das reicht den Bienen, um gut zu arbeiten. Aber das Blühen allein ist nicht genug, wie Simon erklärt.
Es hat was damit zu tun, ob die Blüte Nektar erzeugt oder nicht. Und wenn sie kein Nektar erzeugt, dann geht die Biene auch nicht raus.
Bei Temperaturen unter 12 Grad und bei Regen fliegen die Bienen nicht. Gleichzeitig können zu viel Trockenheit und Kälte auch dazu führen, dass die Blüten Pollen statt dem gewünschten Nektar erzeugen. Feuchtigkeit ist also ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Jahr. Es darf aber nicht zu viel davon geben, so wie im letzten Jahr. Damals gab es zu viel Regen und dazu kam noch Spätfrost im Frühjahr, wodurch viele Blüten kaputt gingen und der Ertrag für Simon am Ende enttäuschend war. Dieser Saison blickt er aber optimistisch entgegen.
Wenn es so weitergeht und mal noch ein bisschen regnen wird und so, und dann denke ich, wird es ganz gut.
Wir drücken einfach die Daumen, dass es so bleibt und erfreuen uns an der Blütenpracht, an den Obstbäumen hier bei uns im Saarland.